ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Was für mich so Punkte sind, sind Sachen wie eine gewisse Unberechenbarkeit, was quasi das emotionale Verhalten meines Chefs angeht. Zum einen war er sehr, sehr oft sehr aggressiv und wütend im Tonfall, also nicht körperlich, aber vor allem im Tonfall uns gegenüber als Mitarbeitenden.
Wenig Einfühlungsvermögen und übertriebener Egoismus. So ein Verhalten ist unter Führungskräften nicht selten. Denn narzisstische Persönlichkeiten gelangen besonders häufig in hohe Unternehmenspositionen. Aber ist narzisstisches Verhalten zwangsläufig schlecht für das Geschäft und die Mitarbeitenden? Oder kann es helfen, ein Team zu motivieren und das Unternehmen voranzubringen?
Wenn man Führungskraft ist, ist es manchmal so, dass man Entscheidungen treffen muss, die unbeliebter sind und die muss man vielleicht selber auch verantworten. Und dazu gehört vielleicht ein Maß an Selbstbewusstsein, was natürlich auch eine minimale Skala von Narzissmus bedeuten würde wahrscheinlich.
Narzisstische Chefs. Gut oder schlecht fürs Team? Von Elisa Burke.
Herzlich willkommen bei Birkert.
Danke schön,
dass Sie da sind.
Zu Besuch bei dem Unternehmen Birkert Fluid Control Systems in Ingelfingen, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg. Der Mittelständler stellt Systeme für Flüssigkeiten und Gase her, die bei der Bierherstellung oder in der Pharmaindustrie eingesetzt werden. Weltweit arbeiten mehr als 3.700 Beschäftigte bei Birkert. Die Reporterin hat in der Zentrale in Ingelfingen mit verschiedenen Vorgesetzten und Mitarbeitern über die Führungskultur des Unternehmens gesprochen. Einer von ihnen ist Hendrik Faustmann. Er arbeitet seit 11 Jahren bei Birkert und hatte in dieser Zeit mehr als 6 verschiedene Vorgesetzte. An einen erinnert er sich genau, wenn es um narzisstisches Verhalten geht.
Er war von der Persönlichkeit stärker jemand, der sich auf die Bühne gestellt hat und sich hingestellt hat und gesagt, so machen wir das jetzt.
Das dominante Auftreten habe Vorteile gehabt.
Was ich schon festgestellt habe in der Zeit, war die Leistungsbereitschaft in dem Sales-Team durchaus hoch. Und der kurzfristige Impuls durch auch dieses starkes Vorgeben, das ist mein Weg und lass uns den gehen, ja, der hat auf jeden Fall auch funktioniert.
Was Hendrik Faustmann schildert, widerspricht dem Selbstbild von Birkert. Das Unternehmen will ein Miteinander auf Augenhöhe pflegen. Das wird im Gespräch mit Roman Geider deutlich, dem CSO, also dem Vertriebsleiter des Unternehmens. Er sieht seine Rolle als Führungskraft so.
Also dass es wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass man wahrscheinlich selber nicht immer die beste Lösung hat. Und sich dann als Teil eines Teams fühlt und nicht als, okay, ich lasse jetzt mal alle sprechen, aber am Ende treffe ich die Entscheidung.
Roman Geider arbeitet seit Ende 2023 bei Birkert. Er wirkt gelassen und lächelt oft. Im Umgang mit seinen Beschäftigten zählt für ihn,
dass man den Menschen offenes Feedback gibt und nicht nur, dass diese psychologische Sicherheit dazu führt, dass wenn jeder Mensch offen darüber sprechen kann, wie es ihm heute geht, dass dann in so einem Umfeld narzisstische Führungskräfte keinen Karrierevorteil haben. Und dass es dann nicht zählt, der härteste und mit den meisten Ellbogen zu sein, weil das bringt einen in einem Unternehmen wie bei Birkert nicht weiter.
Roman Geider ist ein empathischer Chef. Das bestätigt Hendrik Faustmann, der ihm bis vor kurzem unterstellt war.
Ich denke, was Roman prägt, ist, dass von Anfang an habe ich mich da bei ihm wohlgefühlt, weil er mich als Mensch dort wahrgenommen hat und auch immer da in meinen Gesprächen mit ihm darauf eingegangen ist, was sind meine Ziele, was ist mein Charakter, was ist meine Persönlichkeit und hat darauf Acht gegeben, dass ich sagen kann, ich kann meine Stärken bestmöglich bei Birkert einbringen.
Gleichzeitig wünscht sich Faustmann manchmal mehr Klarheit in der Führung. Ein gewisses Maß an Narzissmus in der Chefetage findet er deshalb gar nicht verkehrt.
Ich glaube schon, dass eine andere Führung und auch vielleicht stärker narzisstisches Verhalten durchaus auch dazu führen können, dass man kurzfristig Leistungsbereitschaft oder eine höhere Leistungsbereitschaft auch erzeugen kann bei mir.
Narzissmus als produktive Kraft? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine Studie aus dem Jahr 2024. Sie untersuchte, ob weibliche CEOs mit narzisstischen Charakterzügen die Leistung eines Unternehmens verbessern. CEOs sind in der Regel die Vorstandsvorsitzenden und haben entsprechend großen Einfluss auf den Erfolg ihres Unternehmens. Die Forscher maßen den Narzissmus der CEOs daran, wie oft sie von sich selbst sprachen, wenn sie in Telefonkonferenzen die Quartalsergebnisse präsentierten. Außerdem verglichen sie die Leistungen der Frauen mit denen von männlichen CEOs. Tom Abel von der Universität Aarhus hat an der Studie mitgearbeitet. Er erklärt die Ergebnisse per Videocall und auf Englisch.
Im Allgemeinen stellen wir nicht fest, dass weibliche CEOs besser oder schlechter sind als Männer. Wenn sie aber stark narzisstisch sind, sind sie besser als die Männer. Wenn sie wenig narzisstisch sind, zeigen sie eine schwächere Leistung.
In der Studie zeigt sich ein klarer Trend. Je narzisstischer die Frau an der Unternehmensspitze, desto erfolgreicher war das Unternehmen. Bei männlichen CEOs war der Effekt genau umgekehrt. Tom Abel hat dafür eine Erklärung.
Wenn wir uns die psychologische Literatur ansehen, können wir sehen, dass Frauen im Allgemeinen dazu neigen, umgänglicher zu sein als Männer. Das gilt für die allgemeine Bevölkerung, aber auch für CEOs.
Er vermutet, dass narzisstische Frauen weniger arrogant und ausbeuterisch auftreten als narzisstische Männer. Das habe mit gesellschaftlichen Rollenerwartungen zu tun, erklärt er. Denn von Frauen werde erwartet, dass sie freundlich und umgänglich sind, auch wenn es sich bei ihnen um eine CEO handelt.
Wenn Sie eine Führungskraft sein wollen und eine Frau sind, müssen Sie einerseits nach den Regeln der Männer spielen, weil es ein Spielfeld ist, das von Männern dominiert und aufgebaut wird. Aber wenn Sie so hart sind wie die Männer, wenn Sie so hart führen wie ein Mann, dann werden Sie als Zicke bezeichnet und nicht als gute Führungskraft.
Auf diesem Spielfeld könnten sich narzisstische Frauen besonders gut behaupten, erklärt Tom Abel. Denn obwohl sie umgänglicher sind als ihre männlichen Kollegen, sind sie enorm ehrgeizig. Das kommt der Unternehmensleistung zugute. Aber auch männliche narzisstische Führungskräfte können ein Unternehmen voranbringen. Zumindest kurzfristig, meint die Unternehmensberaterin Victoria Berg. Denn unabhängig vom Geschlecht seien Narzissten gut darin,
Personen mitzuziehen, also zu entwickeln, wenn sie Potenzial in der Person sehen, beziehungsweise sehen, diese Person nützt mir und meinen eigenen Zielen. Stichwort auf eigene Ziele optimieren.
Die Wirtschaftsingenieurin Berg hat in Köln die Agentur Aid Forward gegründet, mit der sie Führungskräfte und Organisationen coacht. Sie erinnert sich an ein Unternehmen, das finanzielle Probleme hatte und daraufhin seinen Chef austauschte. Der Neue war äußerst charismatisch und sorgte für Aufbruchsstimmung. Mit ihm schrieb der Standort tatsächlich wieder schwarze Zahlen. Die Beschäftigten waren ihm gegenüber jedoch gespalten.
Das eine Lager war sozusagen Fan, wahrscheinlich die, die selbst gefördert wurden von der Person.
Das andere Lager war höchst unzufrieden und fand:
Wir haben hier also wortwörtlich einen Trümmerhaufen. Wir sind hier nur noch am Manipulieren. Wir arbeiten nicht mehr gemeinsam zusammen, die eben auch diesen schädlichen Anteil gesehen haben.
Ob man sich von einer narzisstischen Führungskraft einschüchtern oder motivieren lässt, hängt oft von der persönlichen Beziehung zu ihr ab. Gerade in Krisenzeiten könne ein selbstbewusstes Auftreten des Chefs oder der Chefin helfen, um dem Unternehmen einen klaren Weg aufzuzeigen und den Beschäftigten Halt zu geben, sagt Victoria Berg. Langfristig gesehen könne ein dominantes Verhalten vielen Beschäftigten aber schaden. Zwei Betroffenen wollen anonym bleiben, weshalb wir ihren Namen geändert haben. Wichtig ist außerdem, es handelt sich um subjektive Erfahrungsberichte. Die Vorgesetzten konnten zu den Aussagen keine Stellung beziehen.
Ich habe überhaupt keinen Stress damit, mit Leuten über alles zu sprechen, eigentlich. Weil ich mir halt immer denke, es hilft nur, wenn man drüber spricht.
Das ist Max Fischer. Bei seinem ehemaligen Chef fiel es ihm jedoch schwer, Probleme offen zu kommunizieren. Er erinnert sich, wie sein Vorgesetzter ihn bei einem Teammeeting schlecht machte. Als er ihn darauf ansprechen wollte, verschob dieser den Termin immer wieder, bis er Max Fischer eines Tages in sein Büro rief.
Ich bin ins Büro rein, darf mich hinsetzen und dann sitzt er hinter seinem Rechner und ja, erzähl mal, was hast du denn? Guckt aber immer noch weiter in seinen Rechner und beschäftigt sich da parallel mit anderen Dingen. Also du hast das Gefühl, dass dir niemand oder diese Person überhaupt nicht richtig zuhört, der gar keine Wertschätzung schenkt in dem Moment für das, was du da anbringen möchtest, für Themen. Und es gibt ja natürlich das Gefühl, dass du irgendwie mit deinen Dingen da gerade ziemlich alleine stehst.
Sein Eindruck war, dass es seinen Chef ohnehin nicht interessierte, was er zu sagen hatte. Nach fast 3 Jahren bei dem Unternehmen kündigte Max Fischer und wechselte seinen Arbeitgeber. Die Reaktion seines damaligen Vorgesetzten war erneut enttäuschend.
Interessanterweise hat er mir auch mit auf den Weg gegeben, ich sollte mich niemals als in irgendeiner Form Manager bewerben, weil das könnte ich einfach nicht. Und komischerweise bin ich jetzt als Projektmanager tätig und habe zumindest bisher sehr viel positives Feedback von meinem neuen Chef bekommen. Also hat er mir auch irgendwie zum Schluss noch mit auf den Weg gegeben, was ich angeblich nicht kann, aber nicht. Er hat mir nicht mit auf den Weg gegeben, was ich gut kann oder wo ich gut drin bin.
Ähnliche Erfahrungen hat auch Karin Peters bei ihrem Arbeitgeber in der Kulturbranche gemacht. Seit 3 Jahren ist sie dort tätig. Bei ihrem Chef fühle sie sich häufig unwohl, erzählt sie. In Teammeetings erlebt sie ihn als aggressiv.
Dann auch irgendwie Ausdrücke wie Fuck, Scheiße, irgendwie so Sachen, die dann irgendwie immer mal wieder vorkamen. Oder dass uns dann halt auch immer wieder gesagt wurde, dass die Arbeitsabläufe, die wir machen, irgendwie total fehlerhaft sind und uns die Schuld dafür gegeben wurde, dass irgendwas letztlich kein gutes Endergebnis war.
Für Karin Peters sind das viele kleine Vorfälle, die das Arbeitsklima belasten.
Ich habe meinem Chef dann einmal auch am Telefon, nachdem mal wieder irgendwie ein Vorfall war, gesagt, dass ich es durchaus in Ordnung finde, wenn uns Kritik mitgeteilt wird und dass ich die auch anerkenne und wichtig finde und sinnvoll, aber dass ich wirklich nicht verstehe, warum das immer mit so einem aggressiven Tonfall auch passieren muss. Und dann war die Reaktion am Telefon, ja, manchmal muss das sein und das war's dann.
Mehrmals versuchte sie, die Kommunikation mit ihrem Chef zu verbessern. Ohne Erfolg. Ihr Vertrag läuft bald aus. Sie hat ihn nicht verlängert. Narzisstische Chefs und Chefinnen können die Leistung eines Unternehmens zwar kurzfristig ankurbeln. Langfristig schadet ihr selbstbezogenes Verhalten aber dem Team. Soweit der Effekt der Narzissten auf ihr Team und ihre Firma. Doch was macht der Narzissmus mit ihnen? Wenn Narzissmus als Persönlichkeitsmerkmal stark ausgeprägt ist, zeigen Betroffene ein übersteigertes Selbstwertgefühl, ein tiefes Bedürfnis nach Bewunderung sowie einen Mangel an Empathie. Damit befasst sich die Psychologin Iris Gauglitz an der Universität Bamberg. Sie misst Narzissmus mit dem NARC-Modell, dem Narcissistic Admiration and Rivalry Concept, das Narzissmus in 2 Dimensionen unterteilt.
Zum einen die Admiration, also dem narzisstischen Wunsch nach Bewunderung, der damit einhergeht, dass Personen danach streben, ihr grandioses Selbstbild aufrechtzuerhalten, indem sie sich zum Beispiel charismatisch und charmant verhalten.
Dahinter steckt die 2. Seite narzisstischer Persönlichkeiten, die narzisstische Rivalität.
Führungskräfte mit hoher Ausprägung in narzisstischer Rivalität streben danach, ein grandioses Bild von sich selbst zu erhalten und zu verteidigen. Sie tun das aber auf eher maladaptive Weise, also indem sie nach Vormachtstellung streben, indem sie andere gedanklich abwerten, um sich selber dadurch aufzuwerten und indem sie sich aggressiv verhalten, um auch wieder andere klein zu halten letztendlich.
Iris Gauglitz hat in ihrer Forschung herausgefunden, dass die narzisstische Rivalität vor allem dann zum Vorschein tritt, wenn sich Mitarbeitende gegen ihren Vorgesetzten auflehnen oder Kritik äußern.
Weil das untergräbt ja letztendlich das grandiose Selbstbild, nach dem solche Führungskräfte streben.
Deshalb schlägt die anfänglich charismatische Führung oft in dominante oder destruktive Führung um.
America is back.
Narzisstische Chefs streben nach Macht und Bewunderung. Kritik können sie nicht leiden.
6 weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol.
Als typisches Beispiel für einen Narzissten führen Medien deshalb immer wieder den Präsidenten der USA, Donald Trump, an.
Also Donald Trump erfüllt alle Kriterien von Narzissmus und leider Gottes auch von so dissozialen Persönlichkeitszügen, nicht betrügen, lügen, ausnutzen und, und.
Sagt auch Klaas-Hinrich Lammers. Als Psychiater und Chefarzt in der Asklepios-Klinik Nord in Hamburg hat er oft mit narzisstischen Patienten zu tun. In Bezug auf Donald Trump möchte er etwas klarstellen.
Er hat keine Persönlichkeitsstörung, weil zu einer Störung gehört Leiden. Und Donald Trump leidet nicht, nach all dem, was wir wissen. Und er hat auch gar keinen Grund zu leiden, weil mehr als die Hälfte Amerikaner, und das sind immerhin, keine Ahnung, 150 Millionen Menschen, finden ihn total klasse und toll.
Donald Trump hat mit seinem selbstbewussten und provokanten Auftreten 2024 erneut den US-Wahlkampf gewonnen. Narzissten scheinen auf viele Menschen attraktiv und erfolgversprechend zu wirken. Doch anders als Trump leiden viele oft unter ihrem Verhalten, erklärt Klaas-Hinrich Lammers. Für Therapeuten ist dieser Leidensdruck ein wichtiges Kriterium, um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren. Im Diagnoseschema der Weltgesundheitsorganisation, der ICD-10, ist sie unter den sonstigen spezifischen Persönlichkeitsstörungen zu finden. Für die Diagnose müssen intensive Großartigkeitsgefühle, ein Bedürfnis nach Bewunderung und Empathiemangel über einen langen Zeitraum festgestellt werden. Zukünftig wird die Diagnose allerdings komplizierter, denn die Kriterien gelten als zu ungenau. In der ICD-11, die in Deutschland ab Januar 2027 verbindlich wird, wurde die narzisstische Persönlichkeitsstörung gestrichen.
Das eigentliche Problem bei Narzissmus ist ja gar nicht, dass die nach außen hin so selbstbewusst und dominant und irgendwie erfolgreich und auftreten, sondern das ist eigentlich eher so ihr Empathiemangel, dass sie sich um andere Menschen oder für andere Menschen nicht interessieren, keine Lust haben, kein Interesse haben, sich mit dem Bedürfnis anderer Menschen zu beschäftigen, kein Interesse haben, andere Menschen zu verstehen und sich auch denen gegenüber bedürfnisbefriedigend, wie es so schön heißt, zu verhalten.
Narzissmus ist zudem nicht gleich Narzissmus. Lammers kennt aus dem Klinikalltag zwei verschiedene Formen, den vulnerablen und den grandiosen Typus. Vulnerabler Narzissmus zeige sich durch leichte Kränkbarkeit und die Angst, abgelehnt zu werden.
Das heißt, Menschen, die eigentlich nach außen relativ unauffällig erscheinen, zum Teil sogar übertrieben bescheiden und zurückhaltend, die aber, wenn man sie kennenlernt, ein ganz klares, selbstüberhöht oder selbstidealisierendes Selbstbild haben, die eine verborgene, extrem hohe Anspruchshaltung haben.
Der grandiose Narzissmus spiegelt sich eher im Stereotyp arroganter und dominanter Führungskräfte wider. Grandiose Narzissten lassen Kritik an sich abprallen und suchen die Schuld bei anderen. Sie erleiden häufiger ein Burnout oder landen in einer Suchtklinik.
Jetzt gibt es zum Beispiel die CEOs, die dann zum dritten Mal irgendwie gekündigt wurden und die dann unter dieser Belastung wirklich dekompensieren. Das heißt, entweder depressiv werden oder Stresssymptome entwickeln oder Alkoholabhängigkeit entwickeln. Und die ganz klar sagen, ich möchte, dass sie mir helfen, dass ich mich so verhalten kann im sozialen Kontext, dass ich nicht sofort oder so schnell irgendwie gekündigt werde.
Dahinter steckt meist ein übersteigertes Selbstbild, das zu hohen Erwartungen an sich selbst führt. Dennoch, ein Unternehmen zu führen bedeutet immer viel Verantwortung. Der Leistungsdruck ist nicht nur für narzisstische Führungskräfte hoch. Roman Geider, der CSO des Unternehmens Birkert aus Ingelfingen, findet es deshalb wichtig, eine gute Balance zwischen beruflicher Leistung und Privatleben zu bewahren. Das will er auch seinen Mitarbeitenden signalisieren. Und zeigen, dass auch er als Führungskraft nicht perfekt ist.
Ich glaube, der Glaube, dass man selbst immer alles richtig macht, führt auch dazu, dass man das von jedem anderen oder jeder anderen verlangt. Das heißt, wenn Sie denken, Sie schaffen das nur mit 14 Stunden Arbeit in 6 Tagen die Woche und im Urlaub E-Mails schreiben, dann kann das auch jeder andere nur so schaffen.
In vielen Unternehmen sieht das anders aus. Wenn hochnarzisstische CEOs an der Spitze eines Unternehmens stehen, befördern sie oft Gleichgesinnte in den Vorstand. Das hat Sebastian Junge in einer Studie aus dem Jahr 2024 herausgefunden. Er ist Professor für Unternehmensführung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Für die Studie untersuchte sein Team fast 12.000 LinkedIn-Profile von Vorstandsmitgliedern US-amerikanischer Unternehmen. Wie selbstzentriert sie auf der Plattform auftreten, wurde mit 3 Indikatoren gemessen. Die Anzahl an Selbstporträts, die gepostet wurden, die Länge der persönlichen Beschreibung im Profil sowie die Anzahl der aufgeführten Kenntnisse, Zertifikate und beruflichen Stationen.
Zum einen haben wir erstmalig gesehen, dass narzisstischere CEOs auch narzisstischere Top-Manager in den Vorstand berufen. Hier könnte man ohne genauere Argumentation ja auch das gegenteilige Gefühl haben, dass man vielleicht versucht, einen ähnlichen Typen, wie ich selbst bin, zu vermeiden. Aber genau das passiert nicht, sondern umso narzisstischer der CEO ist, umso narzisstischer ist auch der neu berufene Topmanager.
Dass Ähnlichkeiten zwischen Personen Sympathie erzeugen, ist in der Psychologie bekannt. Darum gibt es ganze Top-Management-Teams mit hoher narzisstischer Ausprägung. Dazu kommt, je narzisstischer die Manager auf der höchsten Führungsebene, desto häufiger wechselt das Personal an der Spitze. Über die Gründe kann Sebastian Junge nur mutmaßen.
Also wir müssen uns vorstellen, wir haben ein Team von Mitarbeitenden. Und der Chef, der CEO, zeigt vielleicht eine narzisstische Tendenz. Das heißt, er hat dieses Machtstreben, hat dieses Dominanzstreben. Er braucht diese Aufmerksamkeit.
Das allein habe schon viel Konfliktpotenzial.
Wenn jetzt nun weitere Mitglieder in einem Team eine ähnliche Ausprägung zeigen, das heißt, auch sie streben nach Dominanz, auch sie wollen diese Aufmerksamkeit, so kann die Kooperationsbereitschaft in diesem Team deutlich zurückgehen und gleichzeitig kann der Wettbewerb oder die Rivalität im Team sich erhöhen.
Wenn mehrere höchst narzisstische Menschen in der Führungsetage aufeinandertreffen, können schnell Spannungen entstehen. Um ihre Macht zu demonstrieren, drohen CEOs dann gerne mit der Kündigung. Für den Erfolg eines Unternehmens sind solche Unruhen nicht gerade förderlich. Und in Zeiten von New Work und flachen Unternehmenshierarchien klingt ein so dominantes Auftreten wie von vorgestern. Welche Art von Chefs suchen Unternehmen heutzutage? Die Antwort darauf kennt Christian Pape, einer der bekanntesten Headhunter Deutschlands. Seit 32 Jahren leitet er die Pape Personalberatung, die Führungskräfte an Unternehmen vermittelt. Die Reporterin besucht ihn in seinem Büro im Herzen Münchens.
Hallo, grüß Sie. Na, haben Sie uns gefunden?
Ja, hallo.
An den Wänden im Flur hängen mehrere Auszeichnungen und Zertifikate. Pape zeigt, dass er in seiner Branche erfolgreich ist. Und wann sind andere Führungskräfte erfolgreich?
Der Manager, der heute gefragt ist und der auch erfolgreich sein kann, ist derjenige, der einfach einen Werkzeugkasten hat, ja, der nicht einen Stil hat, ja, sondern manchmal ist eben Konsens richtig, ja, aber manchmal ist es auch richtig, eine Entscheidung zu fällen. Manchmal ist es richtig, ein Team zu bilden. Manchmal ist es richtig, gar keine Entscheidung zu fällen. Also ich muss einfach situativ handeln und das sind viele gar nicht gewohnt.
Bei Christian Pape melden sich auch CEOs, die ihren Job verloren haben oder eine Kündigung fürchten. Sie waren es jahrelang gewohnt, an der Spitze eines Unternehmens zu stehen und den Ton anzugeben. Häufig stellt er bei diesen Klienten ein übersteigertes Ego fest.
Sie sind sehr selbstverliebt, sind sehr narzisstisch, weil sie es auch gar nicht anders kennen und weil es ja bisher auch irgendwo funktioniert hat. Diese Menschen, die an der Spitze einer Organisation stehen, die kriegen ja vor allen Dingen auch gar kein Feedback. Ja, da wird alles schön geredet. Die Menschen drumherum haben sie sich meistens selber ausgesucht. Und das heißt, sie sind es gar nicht gewohnt, mit Kritik umzugehen.
Ob er bei sich selbst als CEO auch narzisstische Züge feststellt?
Ich glaube, da ist keiner dagegen gefeit. Ich habe ja auch gesagt, sie kriegen auf diesem Level sehr wenig Feedback, ehrliches Feedback. Ja. Das würde ich mir sehr viel öfter wünschen auch.
Dafür finden in seiner Personalberatung jährlich Gespräche statt, bei denen die Mitarbeitenden ihn als Vorgesetzten beurteilen. Die Entwicklung hin zu weniger dominanten Persönlichkeiten findet Christian Pape gut. Manchmal erlebt er bei seinen Kunden dann aber doch, dass sie nach Führungskräften suchen, die das alte Klischee von Dominanz und Durchsetzungskraft erfüllen.
Also ich hatte gerade heute früh eben ein Video mit einem Unternehmen im Bereich der Telekommunikation, als der Geschäftsführer kommt aus Dubai. Ja, und der hat natürlich ganz eigene Vorstellungen aus seinem Erfahrungsschatz heraus, wie eine Führungskraft, die er da jetzt sucht, gestrickt sein muss. Und da geht es wirklich insbesondere um Autorität. Ja, der kennt nichts anderes, der will nichts anderes. Der braucht jemanden, der wirklich dort das Team, ich will nicht sagen rund macht, ja, aber dort einnordet und der sagt, das funktioniert alles nicht und da brauchen wir jemanden, der das gerade biegt und so weiter.
Führen heißt heute etwas anderes als früher. Für Unternehmen wie Birkert in Ingelfingen bedeutet es eben nicht, dass Vorgesetzte stets den Ton angeben und glauben, am besten Bescheid zu wissen. Führung bedeutet, die verschiedenen Expertisen in einem Team zu fördern und zu fordern. betont die Geschäftsführerin Maike Querengesser, die seit mehr als 21 Jahren bei Birkert arbeitet.
Wir wollen Impulsgeber sein, wir wollen Ideen reinbringen, aber die Teams natürlich anregen. Ja, die Führungskraft ist immer eine Person, aber dann kommen viele Mitarbeitende.
Um dafür das geeignete Personal zu finden, nutzt Birkert zum Beispiel strukturierte Interviews und Rollenspiele.
Das sind objektive Bausteine, wo eben dieses Subjektive nicht so dominant ist, dass man sich da schnell blenden lässt. Auch im Vorstellungsgespräch selber, wir sind schon so ein bisschen sensibilisiert darauf, ist jetzt die Selbstdarstellungskompetenz gerade das, was enorm zieht. Ist nicht ganz einfach. Ja. Wie sieht es mit Selbstkompetenz aus? Ja? Ist die Durchsetzungsfähigkeit sehr dominante oder ist auch jemand in der Lage, wirklich Perspektiven miteinander zu vernetzen? Also mit welcher Persönlichkeit kommt jemand rein?
Zusätzlich nehmen alle neue Vorgesetzten bei Birkert an einem Fortbildungsprogramm für Corporate Leadership teil, bei dem verschiedene Führungsmethoden vermittelt werden. Maike Querengesser hat trotzdem schon narzisstische Verhaltensweisen bei ihren Kollegen erlebt. Auch wenn diese Vorfälle schon länger zurückliegen.
Ich kann sagen, die Fälle, die ich im Kopf habe, die Personen sind heute auch nicht mehr im Unternehmen.
Entweder hatte Birkert gekündigt oder die Person selbst.
Aber immer so, dass man gemeinsam irgendwann an den Punkt kam, okay, das macht eigentlich so keinen Sinn.
Narzisstische Chefs und Chefinnen wird es immer wieder geben. Ihr Streben nach Erfolg und Macht verhilft ihnen an die Spitze. Wer jedoch ständig das Rampenlicht sucht, sich kritikunfähig und empathielos verhält, kann seinen Beschäftigten damit schaden. Gleichzeitig sind narzisstische Führungskräfte oft charismatisch und können Visionen überzeugend vermitteln. Entscheidend ist, wie Unternehmen darauf reagieren, wenn sie destruktives Führungsverhalten feststellen.
Also zum einen könnte man natürlich in die Führungskräfteentwicklung gehen und auf nachhaltige zwischenmenschliche Kompetenzen setzen, also indem man versucht, Empathie zu steigern oder soziale Verantwortung zu stärken.
Rät die Psychologin Iris Gauglitz.
Um natürlich narzisstische Führungskräfte davon zu überzeugen, dass ein solches Verhalten auch für sie hilfreich ist, müsste man ihnen natürlich klar machen, irgendwie, dass ein solches Verhalten langfristig ihnen natürlich auch nutzt. Denn wenn sie sich ihren Mitarbeitenden gegenüber freundlich verhalten, sie stärken und sie nicht niedermachen und letztendlich das Team dadurch auch besser funktioniert, auch eine bessere Leistung erbringen wird, dann fällt das ja letztendlich auch wieder auf sie positiv zurück.
Ob narzisstische Chefs ein Team stärken oder belasten, hängt davon ab, wie gut sie ihr Verhalten reflektieren und steuern. Doch auch die Unternehmen bestimmen mit, wen sie in Führungspositionen befördern. Ob dabei ausschließlich Leistungsdruck oder ein empathisches Miteinander zählt.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Heute empfehlen wir euch Science Tea Time, den neuen Podcast, in dem abwechselnd Caro Matzko und Frank Seibert junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen. Ganz entspannt bei einer Tasse Tee. Ihr erfahrt die neuesten Erkenntnisse aus ganz unterschiedlichen Forschungsbereichen. Zum Beispiel, wie ihr euch ganz persönlich so gut ernähren könnt, dass ihr eure Gesundheit erhaltet. Ob KI vielleicht bald die Psychiater ersetzen wird oder warum wir alle Sternenstaub in uns tragen. In der ersten Staffel geht's um KI, ums Weltall und um gute Ernährung. Aber Science Tea Time ist kein Nerd-Talk. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen euch mit. Was begeistert sie an ihrer Forschung? Wie sieht ihr Forschungsalltag aus? Und wo liegen die größten Herausforderungen der Menschen, die gerade in den Beruf einsteigen? Science Tea Time mit Caro Matzko und Frank Seibert ist ehrlich, nahbar und oft auch überraschend. Also schnappt euch eure Lieblingstasse, macht's euch gemütlich und hört rein bei Science Tea Time in der ARD Audiothek. Also schnappt euch eure Lieblingstasse, macht es euch gemütlich und hört rein. Science Tea Time in ARD Sounds.